Hallo und willkommen in der mittlerweile 12. Folge vom Mentalkraft-Podcast. Lukas und ich haben uns gedacht, wir setzen uns nochmal zusammen und quatschen ein bisschen ausführlicher über Self-Compassion und ein bisschen Mind-Wandering. Da geht es unter anderem darum, warum Achtsamkeit und Co. nicht immer nur positive Erlebnisse hervorrufen, welche Auswirkungen es vielleicht auch haben kann, Emotionen im Körper zuordnen zu können, also wo die so stattfinden. Wir geben uns gegenseitig ein paar Komplimente, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und dann quatschen wir auch allgemein noch so ein bisschen darüber, wie Mindwandering im Kontext von der klinischen Psychologie, wie auch in unterschiedlichen Sportarten vielleicht eine Rolle spielen kann. Ich wünsche euch viel Spaß. Soll ich einfach machen? Oder?
Ja. Wir haben doch gesagt, wir machen gar kein Intro mehr, sondern wir quatschen einfach. Wir tun jetzt einfach so, als hätten wir schon eine Stunde reden.
Ach, scheiße.
Jetzt hast du es verkackt und jetzt musst du noch mal spontan werden, aber das geht so einfach nicht.
Jetzt lassen wir es einfach so. hallo und moin an dich. Wir haben jetzt schon ein paar Minütchen gequatscht, aber noch nicht so lange. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass du noch keinen Blutgerinnsel im Hirn hast und noch lebst, gerade so. Wie fühlt es sich so auf der Schippe des Todes?
Eigentlich so wie immer. Auf der stehe ich ja eigentlich mehr oder weniger immer so auf der Schwelle. Falls ich in der Folge ein bisschen was Dummes quatschen sollte, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass es der AstraZeneca-Impfstoff war. Und dass es irgendwie nichts damit zu tun hat, dass ich irgendwie müde bin oder mich nicht gut eingelesen habe oder einfach dummes Zeug rede, sondern es ist auf jeden Fall der Impfstoff. Wie geht's dir denn? Du bist ja immer noch nicht geimpft.
Plepp. Nee, ja, ist so. Ich wünschte, ich hätte so einen coolen Beruf wie du, dass ich mich impfen lassen könnte.
Für Lifestyle-Coaches gibt's keine Impfung.
nicht systemrelevant. Nö. Ach, mir geht's gut. Habe ich ja gerade schon erzählt, bisschen Migräne letztes Wochenende, aber das ist jetzt auch wieder vorbei. Ich merke halt, also vor allem jetzt, wo so ein bisschen unklar ist, wie es denn jetzt weitergeht mit den steigenden Zahlen. Ich auch heute ein paar Gespräche gehabt mit Athleten, Athletinnen. Es wird nicht mehr besser so von der psychischen Gesundheit her. Ne? Das ist irgendwie so langsam, der Trott kommt, findet dann doch schon irgendwie sein Ort im Kopf. Der öde Alltag. Ich würde schon gerne mal wieder irgendwie ein bisschen was unternehmen und nicht irgendwie, dass das Einkaufen, Fahren so das Highlight ist des Tages.
Du brauchst nur einen tollen Supermarkt, dann macht das auch Spaß.
Boah, wir haben hier viele tolle Supermärkte, aber die werden halt auch irgendwann langweilig, ne?
Ja, ich finde klar, bei irgendwie so das Gefühl ist, also in meinem Empfinden ist es wie so ein Endspurt, vielleicht täuscht das auch, nur dass der Endspurt irgendwie verdammt knapp wird und verdammt nervig und ich glaube so.
Und auf einmal wieder bergauf.
Ja, und so die Kollateralschäden, die es irgendwie nimmt, die steigen dann halt auch, weil jetzt irgendwie so heißt, ja, wir müssen halt schneller impfen und wenn dann die Hausärztinnen und Hausärzte das irgendwie haben, dann geht das super schnell. Man kann irgendwie fast 1 Million Impfungen pro Tag machen. Gleichzeitig steigen halt irgendwie die Fallzahlen. Jetzt wurde ein Impfstoff einkassiert und in Tübingen hat man trotz steigender Fallzahlen gesagt, nö, wir öffnen jetzt wieder großzügig die Innenstadt, aber an den Grenzen zur Altstadt machen wir jetzt überall Schnelltests.
Das
das hat einen riesen Vorteil, wenn man halt in der Altstadt lebt und halt einfach nur gehen will. Ja. Musst du dann halt immer so ein Ding in die Nase rammen, wenn du halt irgendwo hin willst. Ich weiß nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Also ich wohne ein bisschen vor der Altstadt, vielleicht habe ich da auch noch Glück. Ich habe es jetzt heute und gestern schon so gemacht, dass ich einen ganz großen Bogen um die Altstadt gemacht habe, weil ich irgendwie keine Lust hatte, mich testen zu lassen und auch die vielen Leute. Naja, so ist es. Corona. Ja. Wir senden aber weiter, solange wir noch leben.
Genau. Solange ihr unsere wunderschönen, ruhigen Stimmen noch hören könnt, sollten wir noch am Leben sein, mehr oder weniger. Wer weiß, vielleicht haben wir diese Folge auch schon ganz, ganz weit in der Zukunft aufgenommen. Oder ganz weit in der Vergangenheit.
Vielleicht wissen wir auch, dass Corona schon vorbei ist, oder wir wissen, dass es noch schlimmer wird und wir senden jetzt live von Bill Gates FM. machen Propaganda und immer wenn wir irgendwas Falsches sagen, zucken wir so ein bisschen, weil das der Chip in unserem Gehirn ist.
Genau, solange es kein Ken-FM ist.
Ja, ich habe einen Witz gemacht übrigens über dieses AstraZeneca-Ding, dass ich mir Astra-Urtyp gegönnt habe und mir sind irgendwie mal direkt 5 Leute entfolgt. Also, ach Mensch. Grüße gehen raus, das waren glaube ich die richtigen.
ach du Armer. Kannst du das verkraften? Ist es emotional für dich noch
zu verarbeiten, dass du jetzt 5 weniger Follower hast?
Dadurch, dass ich mich ja sehr gerne mit Self-Compassion, also mit Selbstmitgefühl auseinandersetze, um so ein bisschen ins Thema einzuleiten, und mein Selbstwert nicht nur aus den Instagram-Follower-Zahlen ziehe, aber bestimmt auch zu einem gewissen Anteil, macht mir das natürlich nicht so viel aus. Und da wären wir auch schon bei unseren Themen. Wir haben uns nämlich heute überlegt, dass wir so Fragen vom letzten Mal, auch so das Feedback von zur letzten Folge noch mal ein bisschen aufgreifen. Wir wollten über Mind-Wandering und Self-Compassion sprechen. Wir haben ja zu Self-Compassion gesagt, es ist sowas wie Selbstfürsorge. Es ist, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen geguckt, es ist ein bisschen mehr. Mhm. Es hat so Überschneidungen zum Selbstmitgefühl und zu, ja, man könnte so sagen, so eine eher emotionsorientierte Achtsamkeit. Also ich habe das nie so genannt, aber ich mache das in der Therapie eigentlich ganz häufig, dass wenn Menschen so super kritisch mit sich sind, dass ich dann so mit zirkulären Fragen mal so versuche zu gucken, wie die das bei ihren Freunden und Freundinnen sehen würden.
Genau,
angenommen, dein Freund käme jetzt mit dem Problem zu dir, wie würdest du darauf reagieren? Und ganz oft sind es gerade die, die so super ansprüchlich sind oder ganz hohes Anspruchsdenken haben, dass die aber super warm und super großzügig und super großzügig passt, kommen oder halt einfach ein hohes Mitgefühl ihren Freunden gegenüber haben, sagen, das ist gar kein Problem und der soll das so machen und der soll sich schonen und der soll gut zu sich sein, er soll sich nicht darüber definieren. Und wenn du das dann nochmal spiegelst, klar, die meisten wissen das schon, aber das wäre sozusagen mal ein Versuch in Richtung Self-Compassion zu gehen, weil es einfach auch darum geht, dass man sich unabhängig von dem, was man erreicht hat und was man darstellt, als wertiges Lebewesen wahrnimmt, ne? Wohingegen der Selbstwert ja eigentlich immer aus irgendeiner Quelle kommt, das heißt, der ist spezifisch und kommt dann aus dem Körperbild, dem Essverhalten, der sportlichen Leistungsfähigkeit oder vielleicht auch aus dem Beruf, der Familie und den sozialen Beziehungen. Und Self-Compassion ist eher was Globales, so hätte ich das jetzt noch ergänzt.
Mist, ich dachte bisher eigentlich immer, Selbstwert besteht nur aus dem inneren Tempel, aber gut.
Das kommt auf die Droge an. Also wenn bei Ayahuasca kann es natürlich sein, dass...
Ach je. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen mit Self-Compassion genauer auseinandergesetzt in der letzten Zeit. Das ist ja jetzt schon eine Weile her, seit wir die Folge da aufgenommen hatten. Kann ich sehr empfehlen. Es gibt eine Podcast-Folge von, der Podcast heißt 10% Happier. Das ist so ein Achtsamkeits-Podcast, die auch sehr, sehr viel mit Forschern quatschen. Und da ist eine Kristen Neff, heißt die. Das ist eine Professorin von der University of Texas Austin, ist irgendwo in Texas, eine von den Unis ist die Professorin. Arbeitet auch in so einem Mindfulness Lab. Super interessante Folge. Die haben auch noch eine weitere Folge mit einem Kollegen von ihr gemacht. Ich glaube 3 Folgen später oder so. Kann ich beide sehr empfehlen. Und so ein paar Dinge, die ich daraus für mich mitgenommen habe, war einmal die Darstellung, dass also Self-Compassion, wofür ich finde, es keine so gute Übersetzung ins Deutsche gibt. Ich sehe es so bei Barmherzigkeit noch am nächsten irgendwie. Also Self-Compassion beschäftigt sich quasi im Kontext von Achtsamkeit, wo wir damit beschäftigt sind, Dinge im jetzigen Moment wahrzunehmen. Also unsere Wahrnehmung und auch unsere Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment zu richten. Innerhalb dieses Kontexts beschäftigt sich Self-Compassion mit dem Wahrnehmenden oder der Wahrnehmenden. Und da eben diese Dinge einzubringen, die du auch gerade schon angesprochen hast, und diese auch bedingungslose Zuneigung, ne, eine gewisse, also was sehr viel vorkommt in dem Kontext, ist das Wort Wärme, dass man sich selber gegenüber auch mit einer gewissen Wärme begegnet und da auch eben wertungsfrei bleibt. Und einfach aus dem Grund, dass man so ein bisschen, die Metapher, die da genutzt wurde, war, ich weiß nicht, wie heißt das Ding denn, dass man von klein auf beigebracht bekommt, dass man eigentlich immer in so einem Zustand von fehlenden Dingen lebt. Also a state of lack. Was fehlt mir jetzt im Moment? Was sind die Dinge, die mit mir nicht richtig sind? Und dass man effektiv damit so einen kleinen internen Elektroschocker hat, mit dem man sich die ganze Zeit versucht zu verbessern. Statt das Ganze über Self-Compassion quasi aus einem Standpunkt des Überschusses zu sehen. Welche Dinge habe ich im Überschuss und was kann mir helfen, zusätzlich zu dem, was ich bereits habe, mich in einer positiven Art und Weise weiterzuentwickeln, statt zu sagen, was fehlt mir, so wo bin ich defizitär und was muss ich unbedingt abdecken, so ungefähr. Und was in was ich super faszinierend finde, und das ist die Erfahrung, die ich auch bisher selber gemacht habe, ich habe auch schon ein, zwei Meditationen in die Richtung gemacht, ist die Tatsache, dass diese grundlegende Erwartung, dass Achtsamkeit und vor allem auch Self-Compassion, Achtsamkeit und Meditationen und Übungen, wenn man da neu reingeht, hat man so ein bisschen die Erwartung, dass es eine sehr positive Erfahrung ist. Ne, dass man sich gut fühlt, dass man positive Dinge erlebt und so weiter. Aber der Mechanismus, über den Self-Compassion funktioniert, ist tatsächlich eher der, dass eben durch diese Barmherzigkeit und diese akzeptierende Haltung der Dinge, die aufkommen gegenüber, auch sehr, sehr viele negative Dinge aufgedeckt werden. Weil man so nach dem Motto, jetzt endlich gestehe ich mir das selber ein, dass da diese negativen Dinge in mir vorgehen. Und dass man quasi darüber dann in der Lage ist, das zu verarbeiten und damit das als Teil zu akzeptieren, und daran sich eben auch weiterzuentwickeln. Dass man so ein bisschen, als hätte man so ein kleines beleidigtes, trauriges Kind in sich, was jetzt auf einmal zum Vorschein kommt und wo man dann versucht zu sagen, okay, was stört dich denn, und das ist okay, und dann arbeiten wir mal zusammen daran, so die Richtung. Die Beschreibung fand ich ganz gut.
Mhm. Ich finde, das ist auch eine echt gute Beschreibung. Und es gibt ja auch immer wieder zumindest Hinweise aus der empirischen Forschung, dass, ich denke da jetzt gerade so an diese sozialen Vergleiche, die wir eigentlich oft eher im negativen Kontext nennen, und das sind ja meistens Aufwärtsvergleiche. Also Self-Compassion wäre natürlich auch zu sagen, ich mache Abwärtsvergleiche, gucke mal, was ich eigentlich alles habe, so wie du das gesagt hast, und was andere Leute nicht haben. Ja. Weil das auch so eine gewisse, ja, Barmherzigkeit passt schon auch, ja, doch.
Ja, ich denke halt, ich merke auch bei mir selber, dass ich da schon, also das stößt auf viel Widerstand bei mir selbst, mich wirklich damit offen zu beschäftigen, das ist nicht einfach. Ich würde auch sagen, so vom Schwierigkeitsgrad her ist es nochmal definitiv eine Stufe über reiner, in Anführungszeichen, normaler Achtsamkeit. Interessanterweise scheint es auch da wohl so zu sein, dass da ging es ein bisschen um die Trainierbarkeit von Self-Compassion. Und das, die haben sich im Endeffekt angeschaut, was passiert mit der Compassion towards Self, also der Barmherzigkeit, ich nenne es jetzt mal so, Barmherzigkeit, die ich mir selber gegenüberbringe, und auch der Barmherzigkeit, die ich anderen gegenüberbringe. Also wie barmherzig bin ich denn zu anderen in meinem Umfeld? Wie compassionate? Und da scheint es doppelseitig zu funktionieren. Das heißt, wenn ich meine Self-Compassion übe und darin besser werde, dann steigert sich dadurch auch meine Compassion for others. Umgekehrt scheint es genauso zu funktionieren. Wenn ich daran arbeite, meine Compassion for others zu steigern und da mehr Übung drin zu haben, dann habe ich auch eine Tendenz dazu, mir selber gegenüber mehr barmherzig zu sein. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant, weil das noch mal ein bisschen den Handlungsspielraum erweitert, indem man daran aktiv teilhaben kann und sich aktiv verbessern kann. Weil das eine, denke ich, schwierige Sache ist, zu sagen, okay, ich arbeite jetzt wirklich nur ausschließlich daran, wie ich mit mir selber umgehe. Wenn ich aber hergehe und sage, ich kann gleichzeitig daran arbeiten, wie ich mit anderen umgehe und einfach mal so ab und zu im Alltag was für jemanden anderen tun, einfach so, ohne dafür irgendwie eine Gegenleistung zu erwarten, einfach aus reiner Barmherzigkeit und Wertschätzung, dann hat das auch einen positiven Einfluss darauf, wie ich mich selber wahrnehme. Macht das Sinn?
Das macht schon Sinn, so aus einem, ich verstehe die Forschung dahinter. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, wie das, was so die Umsetzung angeht. Also ich glaube, aber da bin ich jetzt wahrscheinlich auch zu sehr in so einem klinischen Kontext drin, weil da ist das ja eigentlich immer Thema. Also eigentlich mit fast jeder Intervention zielst du ja irgendwo darauf ab, auch zum einen eine Neugier zu fördern für dich selbst, zum anderen aber auch ein gewisses Mitgefühl für dich selbst. Also gerade so dieser systemische Klassiker zu sagen, okay, was sind denn die guten Gründe für Symptom XY? Selbst da ein Verständnis zu fördern, würde ja auch bedeuten, dass, wenn ich es annehme, dass ich mir selbst gegenüber eine gewisse Barmherzigkeit zeige oder eben ein Selbstmitgefühl habe. Weil ich sage, okay, vielleicht gab es in der Situation oder aus der Familie, aus der ich komme, keine andere Möglichkeit, als Konflikte darüber zu verarbeiten, dass ich aufhöre zu essen. Oder vielleicht war das Einzige, was in meiner Partnerschaft geholfen hat, die zu halten, dass ich depressiv wurde, damit sich mein Partner um mich kümmern konnte. Also das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber das ist natürlich in einem fortgeschrittenen Therapiekontext durchaus möglich, darüber zu sprechen. Und Panikattacken ist ja auch so ein Klassiker. Meistens bei Menschen, die A, in ihrer Kindheit sehr viel Verantwortung übernehmen mussten und dann B, die sehr leistungsansprüchlich sind. So, die gehen über sich hinaus oft, nehmen sich nicht wahr und der Körper signalisiert ihnen ja eigentlich auf eine sehr eindeutige Art und Weise, dass hier eine Grenze erreicht ist. Ja. Und Self-Compassion könnte ja auch bedeuten, okay, ich nehme diese Körpersignale wahr. Wenn ich kann natürlich sagen, okay, ich will mich jetzt auch mal so den Emotionswörtern oder den Emotionen widmen, aber ich kann natürlich auch sagen, okay, wenn ich merke, mein Körper kribbelt, sollte ich vielleicht mal gucken, ob der mir damit was sagen will, weil letztlich ist jede Panikattacke besser als ein Herzinfarkt oder ein Autounfall oder sonst irgendwas, auch wenn es sich natürlich anfühlt wie ein Herzinfarkt.
Ja. Ja. Also ich glaube auch da so gerade diese körperliche Wahrnehmung, das fand ich auch faszinierend, dass in der praktischen Arbeit für Self-Compassion, also es sind halt so viele, vor allem Self-Compassion-basierte Meditationen, wo man teilweise auch mit Mantras arbeitet, also quasi Wörtern oder Sätzen, die einem selber eine gewisse Bedeutung haben. Soweit bin ich noch nicht. Was ich wirklich richtig cool finde, ist, dass anscheinend alle Leute, die in diesem Feld arbeiten und auch forschen, halt sehr, sehr offen dafür sind, zu sagen, man muss Dinge finden, die für die individuelle Person funktionieren. Die sagen auch bei jeder Gelegenheit, sagen sie, jo, hier ist die Evidenz, aber so und so sieht es in der Praxis aus, weil die Praxiserfahrung offensichtlich auch dahinter steckt. Das ist was sonst bei viel Forschung immer so ein bisschen mit so einem Fragezeichen versehen ist.
Ja. Ja, das ist ja auch ein Problem eigentlich in der psychologischen Forschung, dass es halt Menschen gibt, die forschen, aber nichts in der Praxis damit zu tun haben. Also auch bei mir, ich kenne Menschen, die sehr viel zum Thema Essstörung geforscht haben, aber noch nie eine Essgestörte gesehen haben. Da ist natürlich die Frage nach dem Wert. Also natürlich kann man das nicht komplett abwerten und sagen, das ist jetzt komplett wertlos, aber die Frage so nach der Sinnhaftigkeit, ob wir jetzt die 100. Studie dazu zum Thema X machen oder auch das 10. RCT, also eine randomisierte Kontrollstudie, ob das dann so sinnvoll ist, ist dann die Frage. Also es gibt ja so die Idee von einem Scientific Practitioner und die merken dann in der Praxis schon und selbst ich merke, dass der ja eigentlich einen Forschungsschwerpunkt hat oder hatte zumindest, dass Therapien und Interventionen maßgeschneidert sind. Und so die Idee, das erlebe ich auch ganz viel im Coaching, dass viel so interventionsbasiert ist und methodikbasiert und wenn ich die Methoden und die Skills habe, dann kriege ich das schon hin. Nee, ich finde, wenn du keine Haltung hast und wenn du nicht weiß, dass das alles maßgeschneidert ist, dann bist du ein dummer Coach oder ein dummer Therapeut.
Ja.
Also, und dann bin ich auch schon auf die Nase gefallen. Ich dachte, ich kenne die komplette Evidenz zu Binge-Eating oder zu allen möglichen Essstörungsgeschichten. Und wenn du dann aber die Leute vor dir sitzen hast und dann funktioniert es nicht, dann denkst du dir, hä, aber im Studienprotokoll stand das doch so drin, dass Mindful Eating funktioniert. Ja gut, aber da kommt es wieder auf die Haltung an. Und eben wie du auch sagst, so auf dass es maßgeschneidert ist. Und gerade bei Self-Compassion, ich glaube, je weiter so ein Begriff ist, desto wichtiger ist das, das Maß zu schneidern. Also wenn es jetzt um Gewichtszunahme bei Anorexie geht, das ist ziemlich klar. Mehr essen, weniger bewegen. Wenn es um Barmherzigkeit geht, da sind wir, glaube ich, bei einem Konstrukt, da haben wir viele, viele Möglichkeiten, was ja auch gut ist. Das ist auch toll, dass es so ist.
Ja, ich glaube halt vor allem auch dieser grundlegende Widerstand, den der Normalbürger oder die Normalbürgerin sowieso gegen solche Themen hat. Also, ne, Achtsamkeit ist ja schon oft schwer genug, Leuten beizubringen, ne, weil da so diese Stereotypen mit reinfließen mit, jetzt sitze ich hier und meditiere und hier ist Weihrauch und jetzt bin ich vegan und habe einen roten Punkt auf der Stirn, so ungefähr. Also von da nochmal tiefer reinzugehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt Self-Compassion-basierte Meditationen. Ich glaube, da muss man einfach eine gewisse Flexibilität mitbringen, um das auch an den Mensch bringen zu können.
Flexibilität klingt aber schon so ein bisschen determiniert. Ich würde Neugier sagen.
Ich meine jetzt also aus Sicht der Anwender.
Ah ja.
Also der Lehrenden sozusagen.
Der Lehrenden, jetzt, okay, ja.
Also ob das jetzt Therapeuten sind oder in irgendwelche Yogis oder sonst irgendwas.
Die sollten auch neugierig sein.
Ich meine, man muss halt verstehen. Das, was du auch gesagt hast, man hat halt nicht nur so dieses eine Skript und das funktioniert für alle und das ist auch richtig so. Ne? Was ich auch in dem Kontext ganz interessant fand, das habe ich mir noch nicht genauer angeschaut, war, dass viele von diesen Meditationen auch in Kombination mit Berührung funktionieren. also mit sich selbst anfassen. Und zwar insofern, ja, und zwar insofern, dass man gerade bei negativen Erlebnissen und Erfahrungen, die aufkommen, wenn man solche Meditationen macht, dann in sich hereingeht und versucht herauszufinden, in welchem Körperteil das stattfindet, vermehrt, und dann hergeht und dieses Körperteil berührt. Ne, ob das jetzt, keine Ahnung, ob man jetzt seine Hand massiert oder sich selbst umarmt oder seine Beine umarmt und so weiter. Und da wurde halt auch gesagt, das ist für die Leute, die das nicht kennen, erstmal so das absolut Komischste, was man denen überhaupt geben kann. Weil das natürlich total sich einfach super weird anfühlt, wenn man da sitzt in Stille und seine Beine umarmt, so ungefähr. aber das auch einfach eine Sache, tatsächlich teilweise eine Sache ist, die von alleine passiert. Also man wird nicht irgendwie dazu gezwungen oder so. Das passiert oft auch von alleine. Und dass tatsächlich die auch da wieder es Evidenz gibt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Fähigkeit, Emotionen zu Körperteilen zuordnen zu können und Emotionen verarbeiten zu können. Ich müsste noch mal genauer nachschauen, was da die genaue Evidenz hinter war. Das hat sie bestimmt auch auf ihrer
Website. Embodiment wahrscheinlich.
Ja, genau, das geht so ein bisschen in Richtung Embodiment. Aber auch da fand ich, gab's ganz, das war ganz interessant zu hören, dass es da offensichtlich da auch noch mal einen gewissen Overlap zu gibt.
Tatsächlich gibt es bei uns in der Klinik ganz häufig, dass Patienten und Patientinnen so Auflagen bekommen oder auch Massagen, also jetzt eher aus dem Bereich Pflege oder vielleicht auch mal von der Physiotherapie. Und das ist ja, das ist letztlich auch eine Form von Körpertherapie, weil sich ja die Bedürftigkeit, die sich ja oft so auf einer kommunikativen Ebene über das Leid, über das Klagen, über die Verzweiflung ausdrücken, dass da so die Art, wie auf Berührung reagiert wird und wie es so ein Verlangen nach Berührung gibt, dass da auch eben eine Bedürftigkeit im Körper ist. Und das macht natürlich total Sinn. Ne? Menschen können das manchmal über den Körper viel besser ausdrücken oder ich lasse mir dann was beschreiben, das hatte ich jetzt heute auch in der Situation. Und da hat die Person beschrieben, Dinge, die sie gerne in ihrem Leben hätte. Und das waren eigentlich alles Sachen, die so mit Berührung zu tun gehabt haben, ohne das aber so zu nennen, sondern das war eigentlich alles irgendwas so mit Körperkontakt. Und da ging es natürlich ganz klar auch um was Zwischenmenschliches oder auch um nochmal selbst einen Kontakt zu sich zu kriegen. Also ich finde, gerade so das Embodiment ist da gar nicht so unwichtig. Ich muss auch kurz, das ist mir jetzt noch eingefallen, bevor ich das vergesse, so zu dem Thema Mantra. Ich mache im Moment ein bisschen was zum Zürcher Ressourcenmodell. Dazu vielleicht an anderer Stelle mehr, vielleicht auch nicht. Und die arbeiten im Prinzip, die sind sehr ganzheitlich. Das heißt, die haben Einflüsse aus der analytischen Psychotherapie von C.G. Jung, also wirklich ganz oldschool, teilweise auch aus der systemischen Therapie und aus der Verhaltenstherapie, aber auch aus der Neurobiologie. Und die fangen im Prinzip mit so einem Bild an. Also da werden so Bildkarten, also Bilder auf den Boden gelegt, du suchst dir ein Bild aus und sollst das möglichst auch schnell und nicht verkopft aussuchen. Ja. Und dann ist so die Idee, dass du dir zu diesem Bild, was affektiv eher positiv besetzt ist, einen Spruch entwickelst. Also einen Leitspruch, der vielleicht für das Coaching, für die Beratung oder für die Therapie sinnvoll sein könnte. Also das kann alles sein. Also ich habe das dann mal selbst gemacht, ich hatte da irgendwie so ein kleines Kind, das einen Fisch auf dem Arm hatte und dann dachte ich so, ja, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr Leichtigkeit oder ich möchte ein bisschen mehr abschalten oder sowas. Und das wäre dann sozusagen für das Zürcher Ressourcenmodell schon so wie so ein Mantra und man guckt dann, wie kann man denn da hinkommen und dann gibt's verschiedene Phasen und Gespräche etc. etc., aber das hat mich so ein bisschen an Self-Compassion erinnert, nur dass es im Zürcher Ressourcenmodell, was die Bildauswahl und die Entwicklung von dem Mantra angeht, nochmal mit das Unbewusste mit einbezieht, was ich in dem Kontext auch okay finde.
Ja, ja. Okay. Ja, aber ich meine, sowas, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber es kommt mir auch irgendwie bekannt vor, auf eine komische Art und Weise. Also ich glaube, ich habe das auch schon mal auf einer Sportpsychologie-Tagung.
Das macht für Sportpsychologie schon auch Sinn. Das ist im Coaching verbreitet von Maya Storch und Krause. Die leben auch beide noch, sonst sind ja meistens die Gründungsleute irgendeiner Therapierichtung verstorben. Ja. Es ist schon interessant und da geht es ja auch darum, dass du zumindest auch so das Ding mit Self-Compassion um zum einen ein Embodiment erweiterst, also da dieses Bild wird dann auch mit dem Embodiment hinterlegt mit einer Verkörperung und eben auch das Unbewusste mit einbeziehst, weil man sagt, okay, man hat halt irgendwie diese zwei Prozesse, man kann das über den Verstand heraus entwickeln, aber den Zugang zu Gefühlen und zum Körper, den hat man eher übers Unbewusste, beziehungsweise umgekehrt. Den Zugang zum Unbewussten hast du eher über Gefühl und Körper. Ja. So, ja, okay. Das sind so Two-Process-Theories, die da irgendwie mit einbezogen werden. Und das würde ich dann für Self-Compassion irgendwie auch noch ergänzen. beziehungsweise auskotzen. Ich wollte das jetzt einfach sagen.
Ja, gut. Ich weiß, dass das eine Beispiel, was genannt wurde von so einem Mantra sozusagen, immer wieder wiederholt wird oder oft wiederholt wird im Rahmen einer solchen Self-Compassion-Meditation. Das Beispiel war, may you be safe, may you be happy, may you be loved. Mhm. Magst du sicher sein, magst du glücklich sein, magst du geliebt sein. War halt das individuelle Beispiel, glaube ich, sogar von dem Podcaster, der da präsentiert hat. Ich finde das interessant, dass tatsächlich da das quasi dieses in Anführungszeichen innere Kind als Drittperson angesprochen wird.
Ob es schon Heimat gefunden hat, meinst du?
Nee, also im Sinne von, dass man das nicht an sich selbst richtet direkt, sondern dass man halt may you, ne, magst du glücklich sein, magst du sicher sein, etc.
Das macht man in der Schematherapie oft oder gerade wenn es um innere Anteile geht. Vielleicht hast du mal inneres Team gemacht, das ist ja eigentlich auch so mit.
Ja.
Genau, ja. Und da lässt du dir ja auch die
da kommen wieder Erinnerungen hoch.
Hast du geheult?
Nein, aber ich kann mich an die Präsentation erinnern. Das hat ein sehr guter Kumpel von mir gemacht, damals im Master, der Nils.
Ja, also es macht schon Sinn, das direkt anzusprechen. Oder auch mal Plätze zu tauschen. Und zu sagen, jetzt setzen Sie sich doch mal dahin, wo das innere Kind sitzt. Und dann lässt man die sprechen, nachdem man erst die mit dem Kind hat sprechen lassen. Das ist schon sehr interessant. Da kann viel passieren. Es kann auch nichts passieren, weil die denken, ey, der Herr Maher hat schon wieder gesoffen. Mhm. Oder es passiert eben was. Und das, ich finde es immer sehr spannend, wenn dann was passiert.
Mhm. Okay. Well, ich meine, also was mir gerade noch so ein bisschen durch den Kopf geht, was Self-Compassion angeht, eher als Frage an dich. Weil für mich ist Self-Compassion jetzt, wie gesagt, für mich ist es eine Spezialisierung oder quasi eine Vertiefung von Achtsamkeit. Und ich sehe es schon durchaus als relevante Praxis und relevante Anwendung auch für nicht klinische Menschen. Wo würdest du es im klinischen Kontext besonders relevant sehen?
Ich würde sagen, dass es schon auch ein übergeordnetes Therapieziel ist. Gerade bei, also ich würde sagen, ne, wenn wir jetzt in den stationären Rahmen gehen, im ambulanten Rahmen würde ich sagen, okay, wenn die Leute jetzt mit Lifestyle-Problemen oder sagen wir mal mit eng umschriebenen Sachen kommen, da würde ich sagen, klar, man darf sich auch quälen, ist okay. Mhm. Und soll man sich vielleicht auch sogar. Im stationären Setting, wo ja die Chronifizierungsrate ganz hoch ist, finde ich, ist Self-Compassion was ganz Wichtiges. Mhm. Auch um eben auch so ein Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln, auch um die Gründe zu erkennen. Und für viele ist es ja eine ganz große Schmach, dann zu sagen, ich muss jetzt in eine Klinik gehen, ich habe da alles verloren. Und gerade so dieses Anspruchsdenken und dieses überkritische Denken, was ja viele Menschen haben, die psychisch erkrankt sind, ich glaube, da kann das schon durchaus helfen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es gibt Störungsbilder, da hilft es sicher noch mehr, aber ich würde sagen, dass das eigentlich, mir wird jetzt keinen Fall einfallen, wo ich sagen würde, nee, da macht Self-Compassion keinen Sinn, da müssen wir irgendwas anderes machen. Im Akutbereich vielleicht was anderes, da müssen wir medikamentös einstellen. Bei Essstörungen müssen wir Gewichtsnormalisierung machen. Bei bipolaren Geschichten muss man irgendwie auch so gegen diese Agitation. Aber generell als übergeordnetes Therapieziel finde ich Self-Compassion, wenn das so erwünscht ist, man kann ja auch Aufträge ablehnen, man kann auch in die Klinik kommen und sagen, man will eigentlich gar nichts ändern. Fair, okay, dann sind sie halt mal aus dem Umfeld draußen. Aber ich finde, das ist ein gutes Therapieziel. Im weiteren Sinne. Also im weiteren Sinne. Jetzt nicht in dem Spezialsinne, aber
im weiteren Sinne auf jeden Fall. Das wäre jetzt so die Folgefrage gewesen, ob du denn das auch als spezifisches Ziel mit den entsprechenden spezialisierten Methoden auch verfolgen würdest im Therapiekontext oder ob das dann halt eher so eine Sache ist, die du strikt aus systemischer Perspektive angehst.
Das kommt drauf an. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, das Angebot zu machen, speziell in die Self-Compassion als sagen wir mal, Achtsamkeit plus zu gehen, würde ich dann eher machen, wenn die schon Basiskenntnisse in Sachen Achtsamkeit haben. Also angenommen, die hatten jetzt schon mal einen stationären Aufenthalt oder vielleicht auch schon eine ambulante Psychotherapie dazwischen und haben ganz viel Achtsamkeit gemacht und kommen und sagen, okay, Achtsamkeit hilft mir normalerweise, aber jetzt im Moment geht's gar nicht. Dann würde ich gucken, okay, wie kann man da denn irgendwie helfen, das so zu stabilisieren, dass Achtsamkeit wieder geht? Oder kann man sagen, okay, weil sie Achtsamkeit schon können, weil sie wissen, wie das ist, schauen wir uns Self-Compassion an. Wenn aber gar keine Kenntnisse so, was Achtsamkeitspraxis angeht, was auch so Theory of Mind, also so dann halte ich das für, man muss ja auch bedenken, dass bei uns die Liegezeiten eher so Richtung 6 Wochen gehen. Mhm. Das halte ich für ambitioniert. Also was ich mir vorstellen könnte, wo ich es auch noch machen würde, eine Person kommt, die ist ambulant versorgt, ist ein bisschen destabilisiert, braucht den stationären Aufenthalt und die will von mir eigentlich gar nicht, dass ich jetzt ihr Leben groß verändere oder ihr jetzt groß helfe, weil die im ambulanten Setting eh versorgt ist. Da geht es dann eher um Stabilisierung, um Auszeit. Da würde ich dann schon, und das mache ich auch jetzt schon, immer wieder Angebote, so neue Methoden mal auszuprobieren oder mal neue Ideen. Und das können die ja dann ins ambulante Setting mitnehmen. Also ich, ja, wenn jetzt, sagen wir mal, da war jetzt irgendwie ein Essproblem die ganze Zeit, das ist aber ambulant versorgt, also kein Binge-Eating mehr, sondern es ist eher so Grazing-Verhalten, also pathologisches Naschen wird man das wahrscheinlich nennen. Ja. Dann würde ich jetzt nicht sagen, okay, jetzt müssen wir aber alle Essstörungsprotokolle mal auffahren, Isszielraster und alles, was es dazu gibt, sondern ich würde sagen, okay, dann haben sie mal Mindful Eating probiert. Haben sie mal Self-Compassion im Zusammenhang mit Essen probiert. So, da würde ich das sowas mal ausprobieren. Und wenn das was bringt, dann kann die Person das mitnehmen und wenn nicht, dann eben nicht. Mhm. Ich hoffe, das hat es ein bisschen beantwortet.
Ja. Doch, auf jeden Fall. Ich überlege auch noch so, wie ich das für meine Arbeit jetzt im sportlichen Kontext sehe. Auch da, also ich sehe es definitiv auch als Vertiefung von Achtsamkeit. Ich glaube, dass es super schwierig wäre, jetzt vor allem SportlerInnen, die sowieso vielleicht mit Achtsamkeit noch keine Berührungspunkte haben und entsprechende Vorbehalte mit sich bringen, dann direkt in die Self-Compassion zu schubsen. Das wäre nicht nur das tiefe Ende vom Pool, das wäre so wie mitten im Atlantik. Einmal Marianas Trench. Aber ich glaube halt, also ich glaube gerade im Sport, wo ja schon so diese Leidensfähigkeit, auch dieser Wille zu leiden, in vielen sehr präsent ist, wo auch dieser Optimierungsgedanke natürlich eine riesige Rolle spielt und oft eben diese Rückkopplung zwischen ich werde besser oder zumindest dieser teilweise Trugschluss, den manche auch haben, ich werde schneller besser, je mehr ich leide, so ungefähr. Ne? Da gab es immerhin, habe ich zumindest das Gefühl, in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen Fortschritt in die Richtung, dass mehr nicht immer besser ist. Aber ich kann mir auch schon sehr, sehr gut vorstellen, dass vor allem so, wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen über unidimensionale Persönlichkeiten gesprochen und so weiter, dass Self-Compassion in dem Kontext auch vor allem, was die Langlebigkeit von sportlichen Karrieren angeht, sehr relevant sein kann.
Ja,
weil die meisten. Das ist der Gedanke, der mich nicht loslässt dabei.
Also ich würde sogar sagen, so von meinem Gefühl, ich meine, ich habe so in der Sportpsychologie einfach viel weniger Ahnung als du, aber was ich so bisher gelernt und mitbekommen habe, haben ja schon auch sehr viele, das ist, wenn man sich immer so eine Karrierenautopsie macht und sich mal die Karrieren von HochleistungssportlerInnen anguckt, haben ja schon relativ viele auch harte Rückschläge irgendwie erleben müssen oder erdulden müssen. Und ich glaube, dass diejenigen, die da schon auch mit einer gewissen Self-Compassion rangegangen sind, dass die daraus gestärkt hervorgehen. Ich glaube, dass das ein kritischer Marker sein kann für solche Rückschläge. Also könnte ich mir vorstellen. Natürlich kann es auch andersrum sein, dass Self-Compassion da sogar eher hinderlich ist und dass die sich dann noch mehr fetzen müssen. Aber ich glaube, wenn so ein kritischer Punkt erreicht ist, dann geht es ja eher darum, okay, jetzt muss ich was verändern, was ich jahrelang so gemacht habe. Und ich glaube, da musst du schon auch, also da, das kannst du dann nicht so rigide machen wie dein ganzes Leben. Und ich glaube, die sich dann anpassen können, wie ein Michael Phelps vielleicht, der irgendwie dann auch noch schafft, einen riesen Rückstand aufzuholen, könnte ich mir schon vorstellen. Also jetzt so in der SportlerInnen-Karriere finde ich es eben nochmal schwieriger zu identifizieren, gerade wenn es so um Leistungsoptimierung geht. Klar, wenn man das so verkauft, die werden das machen, aber wenn ich das halt so zwanghaft mache, weiß ich nicht, ob das gut ist. Bei Leistungsstörungen könnte ich mir vorstellen, okay, wenn die merken, die fahren mit dieser rigiden Art gegen die Wand, möglich, dass sie dann sagen, okay, also nach dem Motto, if nothing goes right, go left, und dann machen wir mal was ganz anderes. Kann ich mir vorstellen, wo ich glaube, dass es total viel Sinn macht, aber das ist auch, da bin ich auch wieder mit einem Fuß in der Psychiatrie, ist so, die ist Karriereende.
Ja.
Ne, also, was bin ich ohne den Sport? Ja, alles. Alles bist du ohne deinen Sport. Genau wie mit dem Sport auch. Und das ist so zu akzeptieren, glaube ich, dann ganz, ganz schwer. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig. Also da würde ich sogar dogmatisch sagen, dass das wichtig ist.
Ja gut, ich meine, ja, auf jeden Fall, gerade diese Begleitung aus der SportlerInnen-Karriere heraus ist natürlich ein sehr relevantes Thema in der Sportpsychologie, was halt leider komplett unterversorgt ist. Ja, Geldfrage. Ne? Also welche, welche Sportler, SportlerInnen oder B, Teams, Vereine, Stützpunkte und so weiter machen sich Gedanken um die, also aus der externen Sicht, welche externen machen sich Gedanken um die SportlerInnen, die aufhören? Und wie viele von denen, die aufhören, machen sich Sorgen darüber, was sie danach machen, ne? Das ist, und suchen sich auch die entsprechende Hilfe. Ich glaube, das kommt sehr doll zu kurz. Aber das, ich meine, das ist schon, das gibt's auf jedes Jahr, auf jeder Tagung ist irgendwas zu Career Exit, immer was dabei. Mhm. Also das Interesse ist auf jeden Fall da von Seiten der Sportpsychologie. Aber ich glaube, es ist noch nicht so ganz bei den entsprechenden Aktionären angekommen.
Ich frage mich, ob da so Selbsthilfegruppen was bringen könnten. Das klingt jetzt so wie so anonyme Alkoholiker, aber ich meine jetzt schon
anonyme,
eher so
anonyme Ex-Sportler.
Ja, aber ich meine so gerade so dieses Self-Compassion, das ist ja, wenn ich das im Zweier-Setting habe, also es geht ja auch so ein bisschen darum, so eine Barmherzigkeit für einen selbst zu entwickeln. Und es ist immer, gute Dinge an sich zu erkennen, ist für Menschen, die in kritischen Situationen sind, immer sehr, sehr schwer. Ich habe das Gefühl, dass das in der Gruppe einfacher geht. Also ich gebe teilweise auch mal Hausaufgaben auf, so eine. Ich erinnere mich da an eine Patientin, die schon sehr viel Erfahrung hatte, die schon oft einmal auch da war und die viel getragen hat auf Station, einfach weil die so erfahren war, gerade für die Jüngeren. Das konnte die nicht annehmen. Da hat sie auch gesagt, egal wie oft ich das sage, ich muss es ja sagen, weil ich bin der Therapeut. Dann habe ich ihr einen Zettel gegeben und jetzt gehen sie mal auf der Station rum und lassen sich von jedem Mitpatienten mal eine positive Eigenschaft, die er oder sie an ihnen sieht, eintragen. Ja, aber sie kam mit so einem Zettel wieder und der hängt jetzt bei ihr in der Wohnung. Und da denke ich mir, dass so Gruppenkontexte irgendwie doch ganz cool sind, weil A ist das ExpertInnenwissen da viel krasser, weil wenn ich jetzt sage, ich komme als Sportpsychologe oder als Psychotherapeut dahin, ich habe ja die SportlerInnenkarriere nicht gelebt, aber wenn da jetzt 10 Leute sitzen, die das gelebt haben, die das verstehen, wie sich das anfühlt, jetzt an dem Punkt zu sein, das ist total schmerzhaft, aber ich glaube, davon können die Menschen nur profitieren. Ich habe das so eine Erfahrung mal in der Suchtgruppe gemacht. Da war eine ältere Patientin, die war über Jahre auch wirklich Opiate, so heroinabhängig und hat auch gesagt, sie hätte alles verloren, ihre Freunde alle gestorben, sie ist noch übrig. Und ein ganz junger Patient, der schon mal, sagen wir mal, so mit einem Polytox angefangen hat, noch kein Heroin, aber mal so alles drum und dran. Und der gesagt hat, er hat so viel Streit mit seiner Familie und mit seinen Eltern und hat sie gesagt, ja, sei froh, dass du die noch hast, ich habe die deswegen verloren. Und dann ist da so eine Dynamik entstanden, die zwei haben sich am Ende der Stunde wirklich heulend in den Arm gelegt. Und ich dachte, okay, was willst du denn da als der Therapeut großartig machen? Viel besser kann es ja gar nicht laufen. Also das ist auch der Grund, warum ich den Job mache für solche Sachen. Und ich glaube, für SportlerInnen könnte das auch richtig gut sein, da, wenn die das wollen, ne? Weiß man nicht, aber für die, die es wollen, könnte ich mir das super vorstellen. So eine leicht moderierte Gruppe mit dem Thema Self-Compassion. Why not?
Ja. Das war echt schön, danke, dass du es geteilt hast.
Ja, das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Psychiatriezeit.
Ja. Ich glaube, das fällt halt sehr stark auch unter diese Rubrik Compassion for Others hilft, Self-Compassion. Ne? Ich kann auch von mir selbst sagen, ich bin auch jemand, der sich unglaublich schwer damit tut, positives Feedback von anderen so tatsächlich zu verinnerlichen. Ne? Vor allem im Kontext von meiner Arbeit, wenn ich irgendwie Nachrichten von einer Athletin oder von einem Athleten bekomme, die ich auch tatsächlich relativ regelmäßig bekomme, ne, so von wegen, hey, wollte mich nur noch mal allgemein für die geile Zusammenarbeit bedanken, läuft mega gut, bin super happy, beste Entscheidung ever, etc. pp. Und ich denke, und mein allererster Gedanke ist dann halt auch sofort, okay, was kann ich noch besser machen? Und dann ist man so an diesem Punkt. Also deswegen war für mich so, als ich dieses Thema Self-Compassion dann so ein bisschen, als ich da ein bisschen tiefer reingegangen bin, sind halt bei mir ganz viele Lampen aufgegangen, weil ich mir so dachte, oh mein Gott, ich verstehe jetzt so ein bisschen besser, wie ich an meiner eigenen Herangehensweise da auch arbeiten kann. Und statt halt die ganze Zeit mich bei jedem positiven Feedback selbst zu schocken und zu überlegen, was ich noch optimieren kann, halt einfach auch mal da zu sitzen und das zu erleben, dass ich gerade was Positives bekommen habe. Und das auch mal für mich selber so zu akzeptieren. Ich glaube, damit tun sich die meisten sehr, sehr schwer. Weil das ist ja auch kein Mechanismus, den man beigebracht bekommt.
Ja, meistens nicht. Nee. Also in der Schule nicht, von den Eltern kommt es drauf an, selbst wenn, da ist, glaube ich, einfach so der Sog ins soziale System zu stark. Und ich habe das Gefühl, also das ist jetzt vielleicht auch eher was so aus meiner eigenen Erfahrung mit mir selbst, aber auch mit PatientInnen, dass so die Angst davor da ist, dass wenn ich Self-Compassion zeige oder mir das mal so diesen Schulterklopfer gebe, dass ich dann gleichzeitig aber so an meinem Anspruchsdenken, dass ich das loslasse und dass ich es dann nicht mehr zurück.
Genau, ja. Kann ich.
Ja. Okay, gutes Bild. Ich sehe es, ein gutes Bild. Ja. Das ist ja total irrational, weil ich habe es ja irgendwie all die Jahre geschafft. Und was soll jetzt passieren, wenn ich es mal für 5 Minuten loslasse? Also, so ich an mir habe ich es gemerkt, glaube ich, so ein bisschen im Sport. Ich hatte jetzt die letzte Zeit sehr wenig Sport gemacht, weil ich keinen Kopf hatte, weil ich auch keine Lust hatte, weil ich auch irgendwie auch öfter mal krank war und dann irgendwie ganz viele andere Sachen da waren, die mir wichtiger waren. Da habe ich mir aber auch gesagt, ja, ist halt so, ist nicht schlimm, wird schon wieder kommen. Ich habe zwischendrin auch gedacht, das wird nie wieder kommen, ich werde nie wieder Sport machen. Ich habe mir jetzt das ganze Zeug gekauft, steht im Keller, ich werde es nicht mehr benutzen. Und jetzt ist es natürlich doch wieder so gekommen, weil ich jetzt gemerkt habe, jetzt will ich das wieder mehr machen, jetzt macht mir das auch wieder mehr Spaß. Also sich da jetzt nicht so zu stressen. Klar, der Sport ist für mich jetzt nicht so das große Thema, aber so als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Aber das Bild ist angedockt, das finde ich gut.
Hallo und herzlich willkommen in diesem kleinen Interlude, das wir für euch vorbereitet haben. Es ist ja die 12. Folge und wir dachten uns, da können wir doch mal ein wunderschönes Special machen und euch ein bisschen was zurückgeben dafür, dass ihr uns die ganze Zeit hört und teilt und uns Feedback dalasst. Das freut uns natürlich sehr. Und wir dachten, zu dem Anlass macht es doch sicher Sinn, zum Thema, eine kleine Achtsamkeitsübung zu machen. Die Achtsamkeitsübung wird jetzt so der Bodyscan sein. Das Ganze wird so 3 bis 5 Minuten dauern. Wenn euch das nicht so interessiert oder ihr das zu einem anderen Zeitpunkt hören wollt, dann könnt ihr jetzt einfach weiterskippen. Für alle die, die da bleiben möchten, würde ich euch bitten, jetzt schon mal eine Körperhaltung einzunehmen, in der du einige Zeit bleiben kannst. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, versuch die Wirbelsäule und den Kopf gerade zu halten. Lass die Schulter hängen. Leg die Hände ineinander oder auf die Oberschenkel. Achte darauf, dass die Fußsohlen flach auf dem Boden aufliegen. Solltest du dich im Sitzen nicht so wohl fühlen, ist das auch okay. Dann kannst du die Übung auch im Liegen durchführen. Schließ jetzt die Augen. Richte die Aufmerksamkeit zunächst auf deinen Atem, wie er ein- und ausströmt, wie sich die Brust und der Bauch mit jedem Atemzug bewegen. Lasse den Atem kommen und gehen. Du brauchst nichts dafür zu tun, er kommt von ganz alleine. Nutze jetzt deine Vorstellungskraft, deine Imagination und stelle dir ein Band aus Licht vor. Dieses Band umkreist deinen Kopf. Achte darauf, dass du alle körperlichen Wahrnehmungen spürst und versuch dir, das Band so ein bisschen oberhalb deines Kopfes vorzustellen. Lasse nun das Band etwas weiter nach unten wandern. Achte jetzt auf Wahrnehmungen im Bereich der Nase, der Augen und der Ohren. Lasse das Band nun wieder etwas weiter nach unten wandern. Achte jetzt darauf, was du wahrnimmst. Im Mund, auf der Zunge, auf den Zähnen und im Nacken. Lasse das Band nun wieder etwas weiter nach unten wandern. Achte jetzt auf Wahrnehmungen im Bereich der Schultern, der Oberarme, deiner Brust dem oberen Rücken. Wenn du das Band an der Stelle spürst, dann lass es jetzt nun noch etwas weiter nach unten wandern. Achte jetzt auf deine Wahrnehmungen im Bereich der Unterarme, deiner Handgelenke, deiner Hände und deiner Finger. Versuch dich zuerst auf die rechte und dann auf die linke Hand zu konzentrieren. Wenn es dort angekommen ist, atme nochmal tief ein und langsam aus. Lass das Band nun wieder etwas weiter nach unten wandern. Achte jetzt auf Wahrnehmungen im Bereich deines Bauches, des Beckens und deines Gesäßes. Lass auch jetzt das Band wieder etwas weiter nach unten wandern. Achte jetzt darauf, wie es an deinen Oberschenkeln ankommt. Und es bei deinen Oberschenkeln angekommen ist, lass es wieder etwas weiter nach unten wandern. Achte jetzt auf Wahrnehmungen im Bereich deiner Knie, deiner Unterschenkel und deiner Füße. Nachdem du auf diese Weise deinen Körper abgetastet hast, lass das Band jetzt etwas größer werden und deinen gesamten Körper umfassen. Achte jetzt auf dein Körpergefühl als Ganzes. Der Atem fließt dabei frei durch den Körper hinein und hinaus. Verweile jetzt noch einige Zeit bei deiner Atmung und komme dann zum Schluss der Übung. Versuch dir ruhig ein bisschen Zeit zu lassen. Falls du die Augen geöffnet hast, schließ sie vielleicht nochmal kurz. Falls sie geschlossen sind, öffne sie nur langsam. Wenn du soweit bist, kannst du die Übung beenden. So, ich hoffe, wir haben euch da so einen kleinen Einblick gegeben, wie eine Achtsamkeitsübung aussieht. Das war jetzt nur eine von vielen möglichen Übungen. Das war die Kurzversion des Bodyscans. Die ausführliche Version gibt es von Kabat-Zinn, gibt es auch in all seinen Achtsamkeitstrainingsbüchern zu kaufen. Und wie wir das ja auch schon im Podcast beschrieben haben, gibt es da ja ganz unterschiedliche Versionen, wie man diese Übung angehen kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast und lasst auch gerne mal Feedback zu dieser Übung da. Bis dann.
Ja, voll. Also so dieses, ne, diese Angst davor, dass man halt sagt, okay, wenn ich das jetzt wirklich, wirklich akzeptiere, dass mir diese Leute sagen, dass das, was ich mache, gut ist und ich gute Arbeit mache, ja, warum so, ne, so in dem Moment, in dem ich das akzeptiere, fällt mein Anspruch komplett weg und ich werde nie wieder besser. Ne, ich werde da jetzt genau da, wo ich bin, für immer verbleiben und ein als inkompetenter als inkompetenter Trainer, Psychologe, wie auch immer, verrecken.
Schlimmer halt als inkompetent, als mittelmäßiger.
Ja, genau, noch schlimmer. Das ist halt schlimm. Einfach, also das wo ich das so im Kontext von Self-Compassion auch zurückbringe, ist eben aus dieser Haltung der Fülle, des Überflusses zu sagen, ich habe all diese Dinge schon sehr, sehr gut gemacht und dieses Positive ist ein Feedback, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ne? Statt zu sagen, wenn ich das jetzt akzeptiere, was fehlt mir dann? Zu sagen, ich akzeptiere das jetzt, weil es mir zeigt, was ich bisher alles richtig gemacht habe und dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also das ist ja so allgemein auch immer bei Achtsamkeit und vor allem auch Akzeptanz und so diese ein Thema, was vor allem bei Anfängern häufig hochkommt, ist so dieses, okay, wenn ich das jetzt aber so akzeptiere, wie das ist und im Kontext von Self-Compassion auch positiv wahrnehme, so wie das ist, dann brauche ich ja nichts mehr verändern, so nach dem Motto. Ne? Und ich glaube, da kommt so dieser Gedanke rein, dass ich ja auch, wenn ich im Überfluss der positiven Dinge auch schon lebe und mich selbst wahrnehme, das ja noch lange nicht heißt, dass es der Endpunkt sein muss.
Ja, und jetzt musst du ja auch mal überlegen, wie viele Leute kriegen gar kein Feedback für ihre Arbeit, entweder gar keins oder nur schlechtes. Also ich denke da gerade so an den Bereich Einzelhandel, die ganzen prekären Beschäftigungsverhältnisse, aber auch die Pflege. Das ist auch ein Beruf, klar, der wird jetzt ein bisschen mehr gewertschätzt, also mal zumindest so durch Klatschen, aber
das ist also so traurig. Ja.
Ich habe in Österreich habe ich eine Anzeige gesehen für eine Stelle als Krankenschwester, 5.000 Euro brutto. Da hat sich wohl was geändert oder der Bedarf ist plötzlich gestiegen. Krass. Das war irgendwas, ich weiß gar nicht genau, was das war, aber da dachte ich schon, okay, krass, 5.000 brutto, das ist ja, wisst ihr, ich zahle mal ein bisschen weniger Steuern. Das ist schon nicht verkehrt, ne? Und gerade für so, wenn man so guckt, okay, jetzt habe ich ein Feedback bekommen, ich will mich jetzt noch optimieren, auch da vielleicht mal innezuhalten, zu gucken, wer bekommt denn gar keins? Ne, wer bekommt gar kein Feedback? Das sind, glaube ich, sehr, sehr viele, die keins bekommen, auch wenn die gute alte Arbeitspsychologie, die irgendwo am Schwanz der FDP hängt, gesagt hat, wir müssen Feedbackgespräche einführen. Wirklich Feedback ist es ja nicht, es ist eine Rückmeldung. Ja. Feedback ist was anderes. Und dann gibt es ja noch die Bereiche, wo Mobbing stattfindet, wo Leute schlecht behandelt werden. Also ich glaube, da sind wir mit unseren Jobs auch sehr gesegnet.
Ja.
Muss man schon sagen.
Ja. Ja, vor allem, weil halt unsere Outputs, beziehungsweise das Feedback, was wir bekommen, auch nicht wirklich an Produktivität als solche hängt.
Ja. Ich glaube, ich mache dir an der Stelle auch mal ein Kompliment. Ich glaube, du bist ein sehr, 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 sehr kompetenter Sportpsychologe und ein sehr leidenschaftlicher Trainer. Ich glaube, du machst deine Sache sehr, sehr gut. Ja, und deine KlientInnen können sehr froh sein, dich zu haben.
Oh, dankeschön. Ich glaube, das kann ich zurückgeben, weil ich ja jetzt auch schon, ich habe ja auch schon ein paar Leute zu dir geschickt und habe da auch stets positives Feedback bekommen und war auch stets sehr sicher, dass, wenn ich Leute zu dir schicke, dass sie da in sehr kompetenten Händen sind.
Naja, jetzt müssen wir beide ein bisschen beschämt auf den Boden gucken, weil Komplimente so furchtbar entwaffnend sind. Aber jetzt haben wir auch eine Übung mal eingebaut.
Ja. Aber das ist halt voll krass, weil ich merke jetzt auch schon körperlich, ne, da kommt so das Körperliche hoch, dass ich rot im Gesicht werde, ne, dass meine Hände so ein bisschen anfangen zu schwitzen. Es ist sofort, also diese Reaktion kommt wirklich schlagartig bei mir hoch.
Ja, inhalier sie mal.
soll ich meinen Gesichtsschweiß inhalieren oder was? Durch meine verstopfte Nase.
Ich finde es irgendwie gut, dass wir gesagt haben, dass wir, die Folge wird bestimmt ein bisschen kürzer, weil wir nur schnell über Self-Compassion und Mind-Wandering reden wollten. Jetzt haben wir irgendwie nur über Self-Compassion geredet und haben eine Dreiviertelstunde gequatscht.
Da sind unsere Minds wohl ein bisschen gewandert.
Ja, oder sie waren sehr fokussiert, das könnte man natürlich auch sagen.
Ja. Ja, Lukas, was ist denn Mindwandering? Kannst du das nochmal definieren?
Ja, Mindwandering. Manche setzen das ja so ein bisschen mit Daydreaming, also Tagträumen gleich, mit Autopilot, mit abschweifendem Denken, mit einem, ich glaube, es heißt Non-Task-Related Thoughts oder so. Also, dass es Gedanken sind, die sich nicht auf eine Aufgabe beziehen. Das ist neurobiologisch ganz interessant, weil wenn wir keine Aktivität haben, so in unseren Gedanken, uns einfach so umherschweifen, dann wird aber eine bestimmte Gehirnregion aktiv, nämlich das Default Mode Network. Da habe ich mal ein Referat gehalten, aber ich habe mal die meisten Details vergessen.
Same.
Ja, ist auch nicht so wichtig. Es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass wir quasi nicht keine Aktivität haben können im Gehirn, sondern die haben wir auch, wenn wir nichts tun und auch, wenn wir abschweifen mit dem Denken. Und warum ich das Thema aufgreifen wollte, war, weil ich das sowohl bei Headspace gesehen habe, als auch bei TED Talks, dass Mindwandering da so ein bisschen stigmatisiert wurde als, oh no, das ist ganz schlecht und das ist nicht gut. Mhm. Weil Mindwandering ja angeblich auch damit zusammenhängt, dass ich irgendwelche Moodswings habe, dass es mir schlechter geht und dass ich natürlich ein niedrigeres Psychological Functioning habe, also eine schlechtere psychologische Funktionalität, was auch immer das heißt. Was das heißt, kann ich sagen. Das heißt, ich kann mir Zahlen nicht so gut merken, ich kann nicht so schnell antworten, ich kann Texte nicht so schnell lesen, ich kann nicht so schnell Fragebögen ankreuzen, was kann ich noch nicht. Ich kann nicht so schnell irgendwelche gammligen Aufgaben in Psychologiestudierenden Experimente lösen. Mein Arbeitsgedächtnis ist ein bisschen beeinträchtigt und mein Leseverständnis. Also das sind ja alles schon eher aufgabenbezogene Sachen. Mhm. Und ich wollte es deshalb aufgreifen, ich fand es auch ein bisschen doof zu sagen, okay, weil der Geist wandert, ist das schlecht und wir dürfen nicht mit dem Geist wandern, weil ich glaube, dass so bestimmt die Hälfte der Tageszeit der Geist halt irgendwo ein bisschen am Wandern ist. Ja. Genau. Und bevor ich jetzt weitergehe, was ist denn so deine Erfahrung, dein Take oder deine Gedanken zu Mind Wandering?
Also ich kam ja ursprünglich auch aus diesem, also mein Einstieg in Achtsamkeit war ja auch größtenteils über Headspace, dann eben über die sportpsychologische Schiene, wo viel Wert auf bewusste Aufmerksamkeitssteuerung gelegt wird. Mhm. Und dass man wirklich sagt, okay, wenn man Mindwandering erfährt, dann akzeptiert man, dass man abgeschweift ist, bewertet das auch nicht negativ oder positiv, akzeptiert das einfach und kommt dann wieder zu dem zurück, was man gerade tut. Eine ganz allgemein gute Beschreibung ist ein bisschen, man sitzt am Rand von einer vierspurigen Straße, in beide Richtungen fahren Autos und LKWs, das sind so die Gedanken, und man versucht eigentlich nur an der Seite, da auf seiner Bank zu sitzen und den Gedanken zuzuschauen. Mindwandering wäre jetzt, wenn man mal bei dem LKW einsteigen würde und 10 Kilometer mitfahren würde und dann hoffentlich auch in einem Stück wieder aussteigen kann.
Eine Eiswanne mit fehlenden Niere. Ja, Train of Thought war das doch irgendwie so, ne?
Genau, ja. Und das war so der Blickpunkt, von dem ich reingekommen bin in die ganze Sache. Und je mehr Zeit ich in dem Gebiet Achtsamkeit und Co. verbringe, desto weiter distanziere ich mich eigentlich davon. Ich glaube, im Sportkontext ist es immer noch relevant, ne? Gerade wenn akut Leistung gebracht werden muss. Mhm. Das bringt mir jetzt nichts, wenn ich ein Fahrradrennen fahre und dann mittendrin anfange, über meinen nächsten Urlaub nachzudenken und dann meine Trittfrequenz verkacke. Ich glaube, gerade wenn es um so allgemein psychologische, auch therapeutische Behandlungen geht, kann Mindwandering auch ein sehr, sehr effektives, bewusstes Tool sein. Und das ist auch was eben auch im Kontext von Self-Compassion angesprochen wird, dass man halt auch einfach mal sagt, okay, wenn man jetzt, ne, wenn wir das nochmal verbildlichen als das innere Kind so ein bisschen, was auch diese ganzen Gedanken und Emotionen und körperlichen Signale, die aufkommen, wenn man statt das einfach mal zu akzeptieren, so nach dem Motto, ich bin mit meinem Kind auf dem Spielplatz und mein Kind geht hinten zur Schaukel, statt halt zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt, dass das Kind an der Schaukel ist und das ist okay und jetzt konzentriere ich mich wieder auf mein Handy, geht man einfach mal mit und guckt mal, was das Kind so erlebt. Und beobachtet das auch einfach mal, ohne es zu werten. Ne, man ist einfach dabei, man findet das in Ordnung. Und ich glaube, das ist auch zumindest meine Erfahrung bei Meditation, dass so der Wert, den ich aus solchen etwas entspannteren Meditationen ziehe, weil man eben nicht ständig damit beschäftigt ist, seine Aufmerksamkeit wieder auf den jetzigen Moment zu bringen, sondern einfach auch mal so ein bisschen sich gehen lässt. Mhm. Da vor allem regenerativ für mich höher ist. Also ich merke, dass ich dann mehr von diesem Regenerativen aus der Meditation rausziehen kann. Mhm. Und auch, dass viele Dinge dann aufkommen, die mit denen man sich sonst auch gar nicht beschäftigen würde. Ne? Dann spielt man teilweise irgendwelche Situationen noch mal ein bisschen detaillierter durch oder irgendwelche, dann kommen vielleicht Nachrichten in, dann kommt vielleicht eine Nachricht in den Kopf, die ein Athlet mir geschickt hatte, wo ich nur so kurz drauf geantwortet hatte, wo ich dann noch überlege, okay, war das so in dem Kontext, was war der Kontext des Athleten? Kann ich das vielleicht nochmal irgendwie anders angehen, dass ich auch da merke, dass meine Gedanken, denen ich dann folge, tatsächlich teilweise oft sogar auch sehr produktiv für mich sein können. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, vor der ich mich jetzt nicht mehr kategorisch verschließen wollen würde. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich genieße das eher.
Mhm, ja. Es gibt ja auch so diese Geschichte von Archimedes, der irgendwie in der Badewanne lag und dem dann mit dem Mindwandering Ideen gekommen sind, oder Thomas Edison, der irgendwie diese Metallkugeln in der Hand hatte und dann sich immer auf seinem Schaukelstuhl hin und her bewegt hat, und wenn er dann eingenickt ist und die runtergefallen, dann war er wieder wach, und so sind ihm Ideen gekommen. Mhm. Also so zu dem einen, was du gesagt hast, das sind dann eher entspanntere Meditationen, das wäre so Attention Cycling, dass man auch sagt, okay, vielleicht gehört Mindwandering zu Achtsamkeit genauso dazu, wie Achtsamkeit zu Mindwandering dazugehört, oder Fokus zu Mindwandering, weil man sagt, okay, das sind einfach Phasen, denen ich das ja auch regenerieren kann. Aufmerksamkeit ist eine Ressource. Und ich glaube, so das Aufmerksamkeitsmanagement der letzten Jahre, ne, wir sind ja beide immer so Richtung Social Media mit den Waffen am Hinhalten, dass das natürlich das Aufmerksamkeitsmanagement total beeinträchtigt. Und da kann ich mir vorstellen, dass diese Mind-Wandering-Phasen, die mutmaßlich zugenommen haben, da auch eine Form von Regeneration sind. Weil ja einfach, also es ist schwieriger, sich nicht mit Reizen zu konfrontieren zu lassen. Da musst du ja wirklich tief in den Wald gehen, dass du das mal nicht hast, dass deine Aufmerksamkeit wirklich mal weit und unspezifisch ist. Während sie, egal wo du bist, also klar, jetzt in Corona, die Innenstädte vielleicht, aber da sind wir jetzt auch wieder auf einem anderen Weg. Und Internet sowieso. 50 Tabs offen, 2 Fenster, dann noch ein Zweitbildschirm, ein Handy, vielleicht noch ein Tablet und hinten die Freundin, die schreit. Oder vielleicht auch ein Hund oder vielleicht auch der Freund oder sonst irgendwas. Ja, und das andere wäre so ein bisschen das kreative Denken. Das, also es gibt ja so die eine Fraktion, die sagt, schöpferisches Denken, das ist einfach total, man muss mal chillen und das kommt dann von selbst und es sind Aha-Momente. Nee, das stimmt nicht. Also ich glaube, wer kreativ denken will oder kreativ denkt und auch schöpferisch arbeiten will, der muss auch viel wissen. Der muss viel wissen, der muss auch viel schon sich angelernt haben. Aber es kann natürlich sein, dass es so zu vielleicht auch zu synaptischen Spontanverbindungen kommt, will ich jetzt gar nicht so aufstellen als These, aber dass eben auch, dass es eben im Hirn oder auch in der Seele, im Menschen selbst spontane Reaktionen gibt, die dann kommen, wenn ich mich eben nicht mit irgendwas befasse. Man kann jetzt sagen, okay, das ist vielleicht diese Default Network, Mode Network Aktivität, was auch immer, vielleicht ist es auch was anderes, vielleicht sind es Gedanken, wie du das auch sagst, okay, dann komme ich irgendwie auf eine Idee. Ich kenne das von mir auch, wenn ich mal Probleme habe oder wenn ich wirklich eine schwierige Situation habe, die ich jetzt auch in kürzerer Zeit lösen muss, dann hilft mir das meistens nichts, wenn ich mich extrem dran setze, sondern dann distanziere ich mich davon, und in der Regel kommt dann schon eine Lösung. Die kommt dann plötzlich, wo ich dann denke so, ah genau, so kann ich das sagen, dass ich von Mama nicht Ärger kriege, weil ich das Auto kaputt gemacht habe oder so. ich habe natürlich nie das Auto meiner Mutter kaputt gemacht, das war nur ein Scherz. Ich bin ein ganz schlechter Autofahrer, ich fahre auch sehr selten Auto. Außer jetzt, wo ich ein eigenes Auto habe und zur Arbeit fahren muss.
Ich hab auch schon so einige Horror-Stories über dein Auto gehört.
Ja, das ist von irgendwelchen bourgeoisen Frauen aus der Umgebung Frankfurt, die einfach im Wohlstand groß geworden sind. Ja. Aber ich glaube, Verena hat einfach recht, das Auto ist wirklich aller unterste Schublade, aber es fährt.
Ja, manchmal reicht das auch.
Es wandert.
Ziellos. Ja. Manchmal, wenn man nach rechts lenkt, dann lenkt es ein bisschen nach links. Ne?
Ja, man muss geradeaus fährt's noch. Das ist das Wichtige. Also genau, was ich damit sagen wollte, war einfach so, dass es so das kreative Denken auch unterstützen kann. Und dann ist natürlich nämlich die Frage, wo brauche ich Mindfulness und wo brauche ich mein Wandering? In den von dir genannten Sportarten oder wo auch an die Sportarten, die ich denke, ist natürlich Mindfulness wahrscheinlich wichtiger, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch bei so strategiebasierten Geschichten auch mal sinnvoll sein kann, kurz loszulassen, gerade wenn Situationen nicht so vorhersehbar sind. Also ich denke jetzt nicht an Schach, sondern vielleicht eher an Go. Go ist ja nochmal ein ganz anderes Strategiespiel, das ist ja quasi mit diesen, und da hast du ja viel mehr Felder und ja auch deutlich mehr Optionen, wohingegen Schach ja auch sehr so Richtung auf Merkfähigkeit geht. Welche Kombination gibt es? Ist Go. Dadurch, dass diese Felder einfach noch mal viel feingliedriger unterteilt sind und du viel mehr Möglichkeiten hast, weil du quasi jeden Stein überall hinlegen kannst und es darum geht, dass du quasi deinen Gegner immer umzingelst und dann Steine sammelst. Ich glaube, da kann Mindwandering schon helfen, weil du einfach, wenn du zu fokussiert auf eine Spielstrategie bist, wirst du im Zweifel verlieren, weil jeder Gegner anders spielt, weil es einfach viel zu viele Möglichkeiten gibt, als dass du alles schon mal gesehen haben kannst.
Ja, ich überlege auch gerade, was wie das in anderen Sportarten vielleicht sein kann. Ich glaube, vielleicht gerade so, ich meine, was du gesagt hast, so dieser regenerative Aspekt von Aufmerksamkeit als begrenzte Ressource, wenn man dann in Sportarten ist, die zum Beispiel in Turnieren stattfinden, ne, wo man über einen Tag verteilt, so Kampfsportarten zum Beispiel, vielleicht über einen Tag verteilt oder übers Wochenende verteilt, mehrere einzelne Kämpfe hat und dazwischen viel Luft, dass man die Zeit dann auch vielleicht bewusst dafür nutzt, das könnte ich mir vorstellen als Gelegenheit.
Und da auch keine Angst zu haben, ne, dass man dann nicht mehr ins Arousal oder in den Erregungszustand kommt. Ja, weil ich glaube, viele würden dann eher sagen, okay, ich muss mich jetzt aber dann weiter hypen oder ich muss gucken, dass ich so ein Level an Erregung erhalten kann.
Ja, aber sonst fällt es mir schwer. Also ich weiß nicht, inwiefern vielleicht, ich kann mich halt immer noch erinnern, wir hatten mal, wir haben ja noch gar nicht über Flow gesprochen, oder? Haben wir schon über Flow gesprochen?
Nee. Nee, ich glaube nicht. In der Sportpsychologie in meiner Weiterbildung mal, aber sonst nicht.
Ja. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal den, ich weiß nicht, ob der das immer noch ist, aber damals auf jeden Fall der amtierende Weltmeister im 24-Stunden-Lauf-Rennen. Und die machen das ja, also da gibt es verschiedene, so Ultramarathon-Strecken natürlich auch, die laufen. Aber viele von diesen Wettkämpfen finden tatsächlich einfach im Stadion statt und die laufen 24 Stunden lang dieselbe Richtung. Und was? Der hatte das, ja.
Das ist ein Sport.
Der ist, ja. Und der hatte tatsächlich gesagt, dass, also da ging es um Flow. Und er hatte gesagt, dass er bevorzugt, keinen Flow zu erleben beim Laufen. Und Flow hat ja schon, ne, so eine gewisse, also bei Flow, das ist, was bei mir zumindest hochkommt, kannst mich gern korrigieren, wenn ich da falsch liege, so dieses Absence of Thoughts, also dass man so in Anführungszeichen leer im Kopf ist. Ja. Ich glaube, dass das vielleicht auch ein ganz angenehmer Prozess sein kann, also Mindwandering, der kein Flow ist. Da wäre es dann gerade eben bei zyklischen, also hier wäre es dann zyklischen Bewegungen, denke ich, eine Option. Da sind wir bei Ausdauersportarten, wo das relevant sein könnte. Aber sonst fällt mir jetzt gerade nicht so viel. Wir haben sicherlich irgendwas super Wichtiges vergessen. Irgendwas super Offensichtliches haben wir jetzt gerade.
Das Offensichtlichste ist, dass es einfach Spaß macht, ne? Also, dass es zum einen uns einfach auch als Menschen Spaß bringt und wir halt auch, selbst wenn es schädlich wäre, auch Dinge tun, die eben schädlich sind. Auch wenn ich die Evidenz so ein bisschen anzweifle, dass sie schädlich ist. Ich glaube, das kommt auf den Kontext an.
Ja. Ja, also zumindest Headspace steht ja eh sehr stark in der Kritik, was deren Evidenzbasiertheit angeht.
Ja, also ich meine, die Evidenz gibt's schon, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel meine Überblicksarbeit von 2020 angeguckt, und da wurde es schon eher diskutiert, dass es sowohl Vor- und Nachteile hat, und ich finde auch die Nachteile, das kommt auf den Kontext an. Wenn du natürlich sagst, du bist in der Klassenarbeit oder in der Uniklausur und bist die ganze Zeit, das ist scheiße. Ja. Was natürlich auch scheiße ist, das ist auch ganz offensichtlich, ist, wenn Mindwandering zu Grübelzwang wird im Rahmen von einer Depression oder als extra Störung, F42 Punkt irgendwas, keine Ahnung. Das ist natürlich ein maladaptive Mindwandering, weil dich das runterzieht, weil du dadurch quasi in eine Gedankenspirale kommst, in den Teufelskreislauf, und der ist schädlich, das ist ganz klar. Aber so dieses Mindwandering, was wir im größten Teil vom Tag machen, wenn wir nicht eine Depression haben und nicht irgendwie gerade eine Aufgabe erledigen müssen, ich glaube, das ist eher auch, weil es Spaß bringt und weil es auch Langeweile löst. Also ich kenne von mir, dass wenn ich bin ja früher auch lange joggen gegangen, so in den Bergen, immer so jeden Tag 2 Stunden, vielleicht ja doch so 2 Stunden, ein paar Mal auch ein bisschen häufiger. Da war ich überall, also war ich wie so eine dissoziierte Laufkugel, die da irgendwie so ein bisschen irgendwo jetzt so zwischen Marrakesch und Saigon war mein Geist, und ich bin da so die Alpen entlang gelaufen. Da hättest du mich ansprechen können, da war ich überall. Und das macht natürlich was mit der Langeweile, weil wenn ich jetzt wüsste, ich muss jetzt nur in so einem auf einem Fußballfeld oder in einer Sporthalle oder sonst irgendwo im Kreis laufen, da würde ich natürlich, will ich mit meinem Geist woanders hin, das ist so total langweilig. Ist klar, dass es nicht unbedingt gut ist, aber auch, ich finde auch Marathonläufer werden auch in diesen einzelnen Etappen sicher immer wieder Etappen haben, wo Mindwandering sogar gut ist, weil es so einen Replenish oder so irgend so was Erfrischendes, was Revitalisierendes hat, kann mich auch korrigieren. Und dann wird es wieder Phasen geben, wo das absolut nicht geht, wo die Aufmerksamkeit ganz fokussiert auf der Strecke oder auf dem Typ vor mir oder auf irgendwelchen Wechseln oder sonst irgendwas sein muss.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Hast du, gerade wo du das mit dem Joggen angesprochen hast und allgemein Mindwandering, hast du manchmal das Gefühl, dass du dieses Mindwandering erlebst und im Nachhinein wenig Erinnerung an den Inhalt hast?
Der Inhalt ist halt total lächerlich oft.
Mhm.
Also in Teilen kann ich mich schon dran erinnern, oft an die Details jetzt, aber nicht, ist tatsächlich dann in dem Kontext eher so wie Tagträumen.
Ja.
Ja, aber ist das bei dir?
Manchmal habe ich so diese richtig, richtig coolen, produktiven, krassen Gedankenreihen, denen ich auch voll folgen kann und die dann auch sehr eingebrannt bleiben, weil ich mir dann so denke, boah, wow, das war gerade total nice, dass ich jetzt da bei dem Thema einen Schritt weiter bin. Und manchmal ist es halt, wie du es beschrieben hast, so eher Tagträumen, ne, dass ich dann im Nachhinein quasi wieder zu mir komme, in Anführungszeichen, und mir dann so denke, okay, warte mal, was habe ich jetzt gerade die letzten 10 Minuten nachgedacht?
Wo bin ich und wo ist mein Kind?
Hat sich von der Schaukel gestürzt.
Man hat so den Traum mit der Realität verwechselt. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich dann auch, das hatte ich jetzt gerade beim Laufen oft, das waren dann unspezifische Tagträume, die vielleicht auch spezifischer geworden sind, und teilweise kamen dann für mich auch schon so entscheidende Lösungen für Konflikte oder für wichtige Fragestellungen, die ich dann darüber irgendwie, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt zu dem Gedanken, den ich vielleicht schon vor dem Laufen hatte, auch ein gewisses Embodiment oder ein gewisses Körpergefühl dazu, so ein, okay. Und dann konnte ich das, den Gedanken von vorher, den ich vielleicht eher achtsam bearbeitet habe oder eher konzentriert bearbeitet habe, mit einem Gefühl und einer Verkörperung in Einklang bringen, die eher im Zustand von aus dem Mindwandering raus irgendwie so runtergetröpfelt ist. So würde ich jetzt, so war es, glaube ich, bei mir jetzt eher auch ein paar Mal.
Ja, das macht Sinn. Cool.
Cool.
Ich denke, das war eine ziemlich gute, kurze Folge.
Eine kurze Folge, weil es muss ja nicht jede Folge eine Stunde lang sein. Und
danke an alle, dass ihr so fleißig zugehört habt. Natürlich gerne bewerten, gerne auch mit Text, gerne uns reposten in eure Story und so weiter und so fort. Auch wenn ihr irgendwie noch Themen, Vorschläge, Wünsche oder Gastwünsche habt, könnt ihr die uns auch sehr, sehr gerne schicken.
Oh, wir müssen mal die ganzen Gäste anschreiben. Also ich habe ein paar schon geschrieben, aber dann müssen wir auch mal Termine machen. Aber
ja,
vielleicht geht es ja jetzt in der zweiten Staffel dann weiter.
Ey, okay. Dann vielen, vielen Dank, Lukas, für deinen wunderbaren Input.
Danke für deinen wunderbaren Input.
Sehr, sehr gern. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.